Guten Tag, lieber Boris.
Hallo, schönen guten Tag wünsche ich dir.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht es gut. Wie geht es dir? Dir geht es auch gut, das sieht man dir an. Du bist heute sehr ganz entspannt und du klingst auch so ganz entspannt und ruhig.
Ich habe furchtbar viel gearbeitet, Schreibtischarbeit, weitergearbeitet an meinem Streaming-Kram hier, dass ich Aufnahmen machen kann. Und da gehe ich einem schönen Ende entgegen, denn früher hatte ich ja mein Streaming-Set so, dass ich immer alles aufbauen musste mit 1000 Kabeln, 5000 Lampen und allem drum und dran und alles, was man dazu braucht. Und das hat so viel Arbeit gemacht, dass ich dann immer irgendwie gar nicht dazu kam, mal ein Filmchen aufzunehmen oder so. Und da wir ja so Bestellungen reinbekommen über Videos, die im Grußvideos, die man bei mir bestellen kann, habe ich die dann immer mit dem Handy aufgenommen. Das hat mich geärgert, weil doch einiges an Investitionen in diesen ganzen Maschinen steckt, was man alles zum Streaming braucht. Und dann habe ich gedacht, mach das jetzt mal klein. Nimm einfach den Schreibtisch, den deine Frau für die Büroarbeiten benutzt und versuch den Schreibtisch so leer zu machen, dass du deine Streaming-Sachen da mit drauf kriegst und versuch es so zu machen, dass du dich nur mit dem Laptop hinsetzen musst und ein Kabel einsteckst und dann kannst du aufnehmen und hast alle Lampen und alles parat. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir einen schönen Arbeitsplatz geschaffen, an dem ich mich quasi informieren kann und kommunizieren kann. Jetzt auch den Podcast. Du siehst, das sieht ja hinter mir auch ganz gemütlich aus. Da brennt übrigens die Kerze, die ich von dir geschenkt bekommen habe. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es mir so gut geht. Und ja, dieses Büro war bislang immer so eine Rumpelkammer und jetzt ist es tatsächlich schön und es ist schön zum Arbeiten, was mir ja wichtig ist, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist für mich, der nun nicht so viele Medien hat und nicht dauernd im Fernsehen ist und so und über den auch immer hintenrum getuschelt wird, da kommen wir gleich zu, dass es einfach wichtig ist, dass ich an meinem Publikum bin und einen ziemlich direkten Draht habe. Und was ich mir für die Zukunft gerne machen wollte, ich habe auch oben im Badezimmer meinen Schminkraum ein bisschen fertig gemacht, also eine Schminkecke gemacht, dass ich mich da auch ein zweites Make-up-Set, was sonst immer nur unterwegs ist, dass ich mich zu Hause auch schminken kann, weil ich finde, wenn ich als KW auftritte, dann sollte ich das auch machen. Für den Podcast werde ich das nicht tun, habe ich mir jetzt überlegt, das machen wir dann mal. Das planen wir jetzt ja in einer der nächsten Folgen, liebe Zuhörer, werde ich dann mit Bild dabei sein, aber ohne Make-up. Und ja, und so habe ich das, bin ich total froh, dass ich das jetzt alles zusammen habe. Ich kann mich also jetzt schnell oben im Badezimmer schminken und dann unten einmal eben ein Video machen und mich auskotzen. Entweder auch sogar Livestream sofort, geht alles. Ich glaube, dass das total wichtig ist, dass ich dicht an meinem Publikum bin, weil es schon wieder was passiert ist, weil das Publikum unter Umständen gar keinen direkten Draht mehr zum Künstler hat. Es gibt eine Agentur und ich sag dir, wie die Agentur heißt, wenn ich fertig bin. Anderthalb oder vor einem Jahr riss der Kontakt ab zu einer Agentur. Und diese Agentur hat mit uns gemacht die komische Nacht. Das sind 5 Auftritte.
Wir müssen mal ganz kurz, Entschuldigung, wir müssen ganz kurz tatsächlich unterbrechen, weil jetzt klingelt jemand 3-mal in mich rein. Ich gehe da mal kurz ran und dann machen wir das. Warte. So, ich möchte mich nochmal in aller Form entschuldigen und nochmal von vorne bitte.
So weit stehen geblieben. Also es gibt eine Agentur, ich glaube so.
Genau, es gibt eine Agentur.
Es gibt eine Agentur, deren Namen ich dir jetzt zum Schluss verrate. Mit dieser Agentur arbeite ich seit geraumer Zeit zusammen. Und die haben immer 5 Künstler und schicken sie durch 5 Auftrittsorte in einer Stadt. Das Ganze nennt sich Komische Nacht. Ich war da immer ziemlich erfolgreich, sehr oft auch der Abräumer. So, und dann brach der Kontakt ab, wie immer. Und dann haben die tatsächlich wirklich, die sind nur ans Telefon gegangen, wenn wir ein anderes Telefon genommen haben. Also wenn wir unser Telefon genommen haben, sind die nicht dran gegangen. Und wenn wir ein anderes Telefon genommen haben, sind die dran gegangen. Und das ist ja schon mal wieder ein verräterisches Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, dann kam immer, ja, wir rufen zurück und wir melden uns, was die natürlich nicht gemacht haben. Ich habe mir dann ein Jahr mit Yvonnechen Zeit genommen, immer wieder mit denen da hinterher zu telefonieren und zu machen. Es ging darum, dass wir neue Termine in so einem Doodle-Kalender eintragen müssen. Weißt du, so ein Kalender irgendwie online. Ja. So und so viele Termine, sucht euch welche raus. So, und diese Zusage haben wir einfach nicht gekriegt. Und dann haben wir so ein bisschen Telefonterror und alle Leute, die wir da kennen, keiner ist drangegangen. Auch Leute, mit denen ich vereinbart habe, wenn irgendwas ist, lass uns sprechen. Und nein, es war nichts zu machen. Und irgendwann habe ich dann mal jemanden erreicht und der hat mir dann gesagt, also oder wie mir Yvonne hat er dann gesagt, sie soll einfach, das ist wohl untergegangen, sie soll nochmal den Termin raussuchen. Also Yvonne hat sich nochmal an den Schreibtisch gesetzt und für die gearbeitet. Und dann ging das wieder so, dass die Termine nicht bestätigt wurden. Ja, also ich habe mich dann weiter Telefonterror betrieben und irgendwann hatte ich ihn dann am Telefon und da wurde mir dann gesagt, ja, und entschuldige, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben, aber wir haben zwei Todesfälle in der Belegschaft gehabt, irgendwie im Verwandtenkreis da und die sind auch alle krank. Ihr seid, sind die ein Jahr lang gestorben oder was? Sag ich, pass auf, wir machen das einfach so, wir mach's mal kurz, ihr wollt nicht mehr mit mir arbeiten. Ja, das siehst du schon richtig, aber, und dann kommen ja immer die Ausreden, das hat wirtschaftliche Gründe. Aha, das erzähl mir mal. Bin ich jetzt so furchtbar teuer oder was ist das? Nein, aber es beschweren sich ja gerne mal Leute und denen müssen wir dann Freikarten geben. Sag ich, Moment mal eben, Freikarten müsst ihr denen ja gar nicht geben. Und zweitens, es beschweren sich ja zwei Leute, weil es ist wieder das alte Thema, so. Ja, aber ich finde deine Show, ich finde die ja toll eigentlich, aber es gibt schon Sachen, die du sagst, die du mir nicht sagen soll. Das N-Wort zum Beispiel, sag ich, der Meinung bist du, aber nicht mein Publikum. Und auch vielleicht die zwei Leute, die sich beschweren. Das Publikum möchte sich, fühlt sich von mir grandios unterhalten in jeder deiner Shows. So, also, der Hammer war, also die waren, natürlich, mit mir braucht man über sowas nicht diskutieren, weil ich sowieso Argumente habe. Ich habe das dann beendet mit, ja, ihr glaubt wirklich Gutes zu tun, indem ihr mich, eurem Publikum, ohne euer Publikum zu fragen, vorenthaltet. Also das Publikum wird gar nicht mehr gefragt. Ihr entscheidet, was das Publikum sehen soll. Das ist erstens Zensur. Das könnt ihr ja gerne machen, weil es euer Unternehmen ist. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn man das fair macht und nicht ein Jahr später anruft und sich am Telefon verleugnen lässt und was weiß ich. Das ist schon mal das Erste. Zweitens würde ich mir ja im Sommer Erdbeeren wünschen zum Catering. Ihr aber wollt die Welt retten und habt im Winter Erdbeeren im Catering, wo ich mich frage, wo kommen die denn her? Das sind keine klimaneutralen Erdbeeren. Also wenn man schon auf der Seite der Guten sein möchte, dann sollte man auch den Klimaschutz beachten und im Winter Apfelsinen präsentieren und keine Erdbeeren. Nee, Apfelsinen geht auch nicht. Was isst man denn im Winter? Was haben wir denn im Winter hier?
Schneebälle.
Gut, also dann sollte man im Winter Schneebälle präsentieren, die ich dann langsam weglutsche. So, und das Schlimmste allerdings ist, ihr habt mich belogen, ihr habt mich verleugnet, ihr habt mich ausgegrenzt, ihr habt Yvonne einen Auftrag gegeben, obwohl ihr genau wusstet, ihr wollt gar nicht mehr. Habt ihr Yvonne gesagt, sie soll sich nochmal hinsetzen und neue Termine raussuchen. Das habt ihr alles gemacht, obwohl ihr genau wusstet, ihr wollt nicht mehr mit mir arbeiten und zu feige war das mir zu sagen. Und deshalb bin ich das Opfer und ihr seid die Täter. Ihr seid keine Opfer, ihr seid Täter und ihr seid auch nicht die Guten. Ihr seid Arschlöcher, ihr seid Kunstfaschos und Zensoren, das seid ihr. So, und dann habe ich aufgelegt und das habe ich dann Yvonne erzählt. Und Yvonne hat dann später zu mir gesagt, weißt du, wie die Agentur heißt? Mit uns kann man reden.
Nein.
Ja, die Agentur heißt, mit uns kann man reden. Und wenn man eins nicht kann, man kann mit ihnen nicht reden. Das finde ich tatsächlich wirklich total absurd. Und damit möchte ich diesen Monolog beenden. Es ist eine hoffentlich schöne Pointe.
Das war tatsächlich, in Wirklichkeit ist es natürlich wirklich bedrohlich, weil, also die Menschen sind schwach. Wir vergeben ihnen, weil sie schwach sind. Sie haben das Gleiche gemacht, was damals in der dunklen deutschen Zeit passiert ist. Sie waren schwach. Sie haben sich nicht hingestellt. Und es gibt ja gute Gründe dafür, denn wenn sie sich gerade gemacht hätten, dann hätten sie ja vielleicht ein schwereres Leben gehabt, weniger Einnahmen gehabt. Und all das wollen wir natürlich ihnen nachsehen in unserem unendlichen Großmut. Aber Freunde, wenn in 10 Jahren alle darüber reden, dass damals es so war, dass sich alle in Richtung Wokistan verbeugt haben, ja, alle haben sich zum Tyrannen von Wokistan, haben sie sich verbeugt, alle haben gedacht, sie müssen andere Leute Maßregeln erziehen, ausgrenzen, cutten, framen, sonst irgendwas, dann werden sie sich die Frage gefallen lassen müssen, warum habt ihr euch nicht gerade gemacht? Warum wart ihr nicht ehrlich und korrekt? Und wie groß nochmal waren eigentlich die Repressalien? Die Menschen aus Dunkeldeutschland sagen, wir werden sonst erschossen worden. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob inzwischen es so ist, dass die diese Bessermenschengesellschaft ihre Feinde erschießt. Bis jetzt ist es ja nur ein Shitstorm. Sie werfen sozusagen mit Scheiße um sich digital. Ich weiß gar nicht, ob sie nicht inzwischen, ob es gerechtfertigt ist zu sagen, man hat Angst zu sterben. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und hochleben die, die noch gerade durchs Leben gehen können. Und die da, diese verkümmerten Gestalten von mit uns kann man reden, sind ganz, ganz, ganz arme Fritten. Und das Tolle ist auch noch das, dann mussten sie dich auch noch anrufen. Und ich weiß genau, wie sie die Verantwortung für dieses Scheißgespräch hin und her geschoben haben, weil sich nämlich die meisten nicht getraut haben. Das heißt, der, mit dem du gesprochen hast, war noch der Mutige von den Feiglingen.
Ja, also ich fand die Geschichte auch eigentlich lustig. Das war tatsächlich das, natürlich ist, bleibt immer so ein bisschen Verletzung da, aber das war das erste Mal, weil ich es ja wusste, ich hatte ja ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Es ist einfach alles total lustig und lächerlich. Und zwischendurch kriege ich auch mit, dass die Kollegen gerne über mich auch reden. Also dieser Kay Ray, also was der da auf der Bühne sagt. Und ich finde das einfach alles, dass die das nicht merken. Dass die das wirklich nicht merken, dass die ein System unterstützen momentan, was auf ganz dünnen, wackeligen Beinen steht. Und damit kommen wir
ein. Wir leben in einer Zeit, wo junge, völlig unterbelichtete, einfach strunzdumme Menschen sich zum Werkzeug machen lassen von Despoten und Großkonzernen und sich auf die Straße kleben. Was erwartest du denn? Wir leben in einer Zeit der total abgehobenen, durchgeschepperten. Das ist so.
Ist schon hanebüchen, ne? Und die Frage ist, naja, jetzt wollte ich gerade sagen, wann wachen die auf? Aber das ist ja auch so ein Rechtssprech.
Ja, die wachen gar nicht auf. Die können nicht aufwachen.
Ich bin gespannt, was jetzt ist in dieser Schule. Also das, wenn der Podcast ausgesendet wird, dann wissen wir ja mehr. Aber was könnte denn da jetzt in dieser Schule in Blankenese passiert sein?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da anscheinend, also es war Tickermeldung. Ich bin ja hier, also sag mal so, es ist so, Lehrerin in Hamburg mit einer Pistole bedroht. Polizei umstellt das Gebäude. Verdächtige Schüler auf der Flucht. Spezialeinheiten stürmen das Gebäude. Kinder evakuiert. Unklare Bedrohungslage. Amokangst im Klassenzimmer. In der Stadtteilschule Blankenese in der Framenstraße soll eine Lehrerin von zwei männlichen Schülern zwischen 12 und 16 Jahren bedroht worden sein. Einer von ihnen sei mit einer schwarzen Pistole bewaffnet gewesen. Spezialeinheiten rückten an, Polizisten mit Maschinenpistolen umstellten das Gebäude und so weiter. In Hamburg war ja, das ist dann sozusagen Amokalarm Nummer 2, denn vor 3 Tagen, 4 Tagen war ja schon mal das der Fall. Da hat ja ein irrsinniger Vater sein Kind entführt, Migrationshintergrundsvater hat sein Kind entführt und ist mit dem Kind und Molotow-Cocktails und einer Waffe in das Flughafengelände einfach reingefahren, durch eine Schranke durch, konnte einfach aufs Vorfeld fahren, hat sich neben eine türkische Maschine gestellt, weil er wollte nämlich mit dem Kind in die Türkei fliehen, hat 2 Molotow-Cocktails entzündet und aus dem Fenster des Autos geschmissen, hat wild um sich geschossen und das Ganze fand statt wenige Meter neben einem komplett mit Kerosin befüllten Flieger. So, und das Spannende dabei ist, es waren 920 Polizisten vor Ort. Da fragt man sich, was machen eigentlich 920 Polizisten vor Ort? Aber es war halt, wollte man, glaube ich, Präsenz zeigen gegen diesen einen einzigen Mann. Ich kann nur eins sagen, wenn der Typ das Molotow-Cocktail in die falsche Richtung geschmissen hätte oder die Kugel hätte irgendwie, keine Ahnung, den Tank von dem Flugzeug erwischt oder so, dann hätte es da ein Massaker unglaublichen Ausmaßes gegeben. Und die Hamburger Polizei, wie gesagt, war mit 920 Leuten, das wurde mehrfach gesagt, vor Ort. Und irgendwie ist es so, dass das Lebensgefühl in Hamburg nicht mehr ganz so sicher ist, wie es früher mal war. Das muss man einfach so sagen.
Ja, die Frage ist natürlich, warum hat dann, ich weiß nicht, beim ZDF oder in der ARD, in der Tagesschau oder bei heute, ich weiß es nicht genau, da hat ja der Journalist auch noch so ein Sahnehäubchen abgegeben. Das war auch sehr schön. Der hat nämlich gesagt, das ist ein türkisch sprechender Mann, der vor der türkischen Airline saß, da vor diesem türkischen Flugzeug, und was aber keine Rückschlüsse auf seine Herkunft schließen lässt.
Nein, zulässt.
Also, natürlich nicht. Ja, nach dem Motto, wenn jemand Hühnersprache spricht, muss es nicht unbedingt ein Huhn sein. Die Frage ist natürlich, wo sind diese Polizisten gewesen? Und ich kann es dir sagen, die Polizisten haben an den Kofferbändern geholfen. Weil wenn man in Hamburg landet, da muss man ja immer so lange warten. Und da haben die gedacht, wir helfen da mal ein bisschen mit, passiert eh nichts. Und deshalb waren die ganzen Sicherungspolizisten waren die nicht vor Ort. Aber ganz abgesehen, ganz abgesehen davon hätte ich noch mal so ein kleines Anekdötchen. Abgesehen davon, wenn es um das Thema Verschwinden geht, wir hatten also da verschwundene Sicherheitsbeamte oder zumindest welche, die gar nicht da waren. Wir wissen ja auch gar nicht, ob die überhaupt mal irgendwann geplant waren. Aber es ist ja mysteriös, was in Deutschland verschwindet momentan. Auch bei unseren Politikern, da verschwindet ja auch viel. Auch dass der in Luft aufgelöste von Mal zu Mal größer wird, was da verschwindet. Waren es bei Ursula von der Leyen nur ein paar SMS, so sind es bei Olaf Scholz jetzt zwei Laptops. Geht das so weiter mit der Verschwinderitis? In Berlin und Brüssel werden dort bald die ersten VertreterInnen unseres Politpersonals höchstpersönlich unauffindbar sein. Und das wäre ja wirklich ein großer Verlust, ne?
Ja, genau so sieht das aus. Und manchmal sehne ich mich so sehr nach Momenten, die mir zeigen, dass es noch eine ganz normale Welt gibt. Und da ist heute was passiert. Und das war also gerade da, wo wir unseren Podcast machen, passiert etwas so Schönes, was uns beweist, es gibt noch Grundpfeiler in dieser total verrückten Welt, die, ich sage jetzt mal, so sind wie immer. Nämlich, kennst du Anna Duschime?
Wer ist denn Anna Duschime?
Anna Duschime, kennst du die? Nein.
Nein.
Die kennen wir beide nicht. Das ist anscheinend eine Journalistin. Und diese Journalistin führte ein legendäres Gespräch mit dem Künstler Roberto Blanco. Den wiederum kennen wir gut.
Ja.
Und ich singe mal kurz an, was alle sofort machen. Ein bisschen Spaß, muss sein. Ja. Und der hat in diesem Interview, und das ist auch die Überschrift dieses Interviews, und das zeigt mir, dass die Welt noch in ganz kleinen Elementen noch in Ordnung ist, Sex mit über 1000 Frauen und das erste Mal mit 12. Roberto Blanco schockiert in einem neuen Interview. Und dann habe ich gedacht, die Anna Duschime, die hat mit dem gesprochen und dann hat er das gesagt mit 1000 Frauen. Jetzt muss ich mal erstmal ausrechnen, was bedeutet das eigentlich? Und das können wir jetzt mal gemeinsam machen kurz. Ich mache mal kurz meinen Rechner auf. Also er hat mit 1000 Frauen Sex gehabt und das erste Mal mit 12. Jetzt weiß ich nicht genau, und da wird es jetzt ungenau schon gleich am Anfang. Wie sieht der Sex bei Roberto Blanco aus? Ich denke, mit 12 hat er noch nicht gesungen, ein bisschen Spaß muss sein und der Puppenspieler von Mexiko, das hat er mit 12 ja nicht gemacht, weil da gab es die Songs ja noch nicht. Also sag mal so, er hatte von 12 bis, ich sage jetzt mal 18, hatte er Quickies, ja? Und da wären ein paar Frauen dabei gewesen sein, hat auch, wenn man jung ist, gar nicht so viel Kontakt und er war auch noch nicht berühmt. Ich glaube, diese 1000 beziehen sich eher auf die Zeit, wo er berühmt ist. So, jetzt geht's los. Stell dir vor, er lernt also eine Frau kennen. Hallo, ich bin der Roberto. Ich bin der Puppenspieler aus Mexiko. Sind ja ruckzuck schon 3 Minuten rum, bevor er an die Frau rangekommen ist. Jetzt, ja, zieht er sich aus und ein bisschen Spaß muss sein. So, ne? Das sind ja wieder 3 Minuten. Der nächste Song sind schon 6 Minuten weg. So, jetzt kommt es langsam zum Akt. Und jetzt gehe ich mal davon aus, der Roberto mit kubanischen Wurzeln ist ein ganz erfahrener Sexspieler. Und ich sage mal so, ich gebe ihm ein Viertelstündchen. Das heißt, insgesamt war er 20 Minuten beschäftigt mit der ganzen Thematik. Das bedeutet, ich glaube, aufgerundet irgendwas wie 2-3 Wochen in seinem Leben hat er durchgehend Sex gehabt. Also es ist natürlich verteilt auf die ganzen vielen Jahre, die er schon lebt. Aber immerhin, er hat richtig weggearbeitet, ja, muss man sagen. Und ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass der das auch sagt, ist ein Zeichen dafür, dass bei Roberto alles in Ordnung ist und alles ist wie immer. Bei Frau Duschime allerdings, muss man sagen, die hat gar nicht nachgerechnet, sondern die war einfach schockiert über diese Zahl und kann sich gar nicht vorstellen, aus einer vielleicht auch woken Perspektive, dass der Popsänger an sich häufig wechselnde Geschlechtspartnerinnen hat, auf der einen Seite, das war besonders in den 80er, 90er Jahren wahrscheinlich so, und kann sich auch nicht vorstellen, dass der junge Mann mit 12 zum ersten Mal Sex hatte. Ich habe da sofort gedacht, okay, da war der Roberto ein Jahr schneller als ich, weil ich war im Internat und hatte mit 13 Jahren zum ersten Mal Sex, aber ich habe glücklicherweise nicht mit 1000 Frauen schlafen müssen, sondern ich habe das konnte das deutlich reduzieren.
Hashtag Roberto Blanco MeToo. Jetzt kommen bestimmt dann noch von 1000 Frauen, lass mich raten, eine Minderheit dieser 1000 Frauen, nämlich meinetwegen 1600 Frauen, kommen jetzt, sind Influencer bei Instagram und sagen, der hat mich vorher gar nicht gefragt. Der stand neben mir und ruckzuck war er drin. Ich bin Backstage gegangen und habe gedacht, der sitzt da mit dem Blasentee, aber nein. Der wollte, dass ich blase, oh weh.
Naja, und er hat ja vor allen Dingen eins, er hat so fröhlich lustige Lieder gesungen, das ist ja ein bisschen wie die Schlange K. Er hat, also nicht sein Ding, sorry, das weiß ich ja gar nicht.
Aber Schlange K!
Die Schlange, nein, aber ich glaube, er hat einfach immer gesungen. Also er wird ja wahrscheinlich werden diese Menschen, diese MeToo-Menschen, werden jetzt sagen, pass auf, der Roberto hat gesungen, ich habe ihm gebannt, habe ich gelauscht, der Puppenspieler von Mexiko. Und währenddessen hat er vielleicht, und jetzt wird es gleich ganz brenzlig für dich, hat er vielleicht Penisfiguren geknetet, eine Kunstform, die später von dem uns bekannten Künstler Kay Ray mal irgendwann übernommen wurde. Hat der Künstler Kay Ray vielleicht dem Roberto Blanco, sag mal, dieses Penisfigurenformen abgenommen und der Roberto hat die Leute verzaubert, indem er gesungen hat und hat Penisfiguren geknetet. Und dann die Frauen natürlich, klar, und das wird auch bald rauskommen, waren dann so verwirrt, dass sie gesagt haben, komm, egal, steck rein, das war's.
So wird es gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Die Schlange K wird Einzug finden in mein Programm.
Ja, ich möchte bei der Gelegenheit, weil wir gerade darüber reden, es tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen abgleiten, ich werde von meiner Frau auch dafür Ärger bekommen, wenn sie das hört, aber es muss einfach raus. Weißt du denn, was ruckzuck hoch ist?
Nein, ich weiß nicht, was ruckzuck hoch ist. Was
ist neulich war Michaela Schäfers Geburtstag. Und bei diesem Michaela Schäfers Geburtstag waren viele Leute, auch der Julian FM Stöckel übrigens, der mit mir und Frank Battermann einen Interviewtermin hat, zu dem er nicht erschienen ist. Das muss ich auch bei der Stelle hier erwähnen. Und auch sein Manager hat übrigens, genau wie bei dir, hat die Telefonnummer von Frank Battermann geblockt. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihn direkt erreicht. Also nicht ihn, sondern seine Mailbox immerhin. Aber Frank war gesperrt. Das war sehr lustig auch. Das scheint man heute so zu machen. Auf jeden Fall war dieser Geburtstag von Michaela Schäfer. Ja, und da war auch der Herr Ellermann. Herr Ellermann ist ein sehr wohlhabender Mann hier aus Hamburg, der auch mit Patricia Blanco, so schließt sich der Kreis, zusammen war und jetzt eine ganz wunderbare, zauberhafte Frau hat aus Dänemark und Nadel ein bisschen hilft ein bisschen Schlager zu singen. Und diese bunte Figur, Andreas Ellermann, bringt jetzt mit Michaela Schäfer zusammen ein Erektionshilfespray auf den Markt, das den wirklich grandiosen Titel hat, ruckzuck hoch. Und ich überlege mir, wenn Menschen jetzt in das Gesundheitshaus, wie heißt das? Apotheke nicht, sondern wie heißen da diese Läden, wo man sowas kaufen kann? Sexshop, genau.
Sexshop. Ah. Nee,
so, und dann gehst du hin an die Kasse und sagst mit erhobenem Haupte gerade heraus, guten Tag, haben Sie eigentlich auch ruckzuck hoch für mich? Und auch das zeigt, es gibt noch Stellen auf der Welt, wo es nicht um Krieg, Zersetzung, Hochverrat und Wokistan geht.
Das erinnert mich an zwei Kollegen, mit denen ich mal gearbeitet habe. Das sind zwei wunderbare Kollegen. Die heißen Lutz und Moritz. Das waren zwei Jongleure. Die haben also Cocktails jongliert und gemacht und so. Die haben auch mal auf dem Schiff gearbeitet. Die haben irgendwann festgestellt, dass ich immer umringt bin von weiblichen Fans. Wenn ich übers Schiff gegangen bin oder so, da waren immer weibliche Fans, hatte ich immer jede Menge um ihn. Die haben gesagt, man kommt an dich überhaupt nicht ran, wenn man mit dir mal privat was reden will auf dem Schiff, weil du hast immer eine Traube weiblicher Fans um dich herum. Und dann hat der Moritz gesagt, ich werde ein Spray entwickeln, das ist frauenfeindlich. Also dieses Spray, wenn man damit sprüht, dann verschwinden die Frauen. Und das nenne ich Antipunz. Und immer wenn ich dann auf dem Schiff war, weißt du denn, wir haben dann dafür Werbetexte entwickelt. Also, sie kommen nie ins Badezimmer, weil ihre Frau stundenlang das Badezimmer blockiert. Antipunz. Also, wenn ich dann wieder mit so Frauen zusammenstand, dann kam Moritz noch vorbei und machte Antipunz. Also, das wäre dann quasi das Gegenteil von ruckzuck hoch. Nur bei Frauen halt.
Ja, anti-geil. Das ist das, was man tatsächlich, muss man vielleicht noch erfinden. Wir haben jetzt schon mehrere Geschäftsideen hintereinander an den Start gebracht, aber wir produzieren dann immer nicht. Da müssen wir auch mal drüber nachdenken, ob wir nicht die Sachen. Du hast ja mit den T-Shirts, warst du ja, glaube ich, recht erfolgreich.
Ja, das stimmt. Ja. Also, unsere T-Shirts waren sehr erfolgreich und unser neuester Coup übrigens im Shop ist ein Adventskalender. Man kann jetzt einen Adventskalender kaufen. Da sind schon recht wertvolle Sachen drin. Das ist total interessant, dass Leute, die noch gar nicht wissen, was drin ist, schon sagen, der kostet 35 Euro, das ist aber viel Geld, ohne zu wissen, was drin ist. Also ein schöner Adventskalender hier vielleicht mal als Tipp. Geht auf meinen Shop, liebe Zuhörer, und bestellt diesen doch ganz netten Kalender. Obwohl ich mich sehr darüber freue, dass meine Yvonne dass der da alles entwickelt und fertig gemacht hat. Sehr, sehr viel Liebe, was Yvonne nämlich immer macht.
Ja, dann wenn wir jetzt einen Werbeblock haben, würde ich gleich einen draufsetzen. Ich bin ja gerade bei Hamburg 1, diesem Hamburger Lokalsender. und kümmere ich mich hier so ein bisschen darum, dass wir hier nach vorne kommen. Der war ja mal insolvent und ich finde das ganz schlimm, dass gerade in der Zeit, wo eigentlich, wo die ganze Welt so zerstritten ist und wo überall Krieg ist und so, da suchen Menschen, das weiß ich, weil ich mich mit Menschen und mit Entertainment auskenne, da suchen Menschen eigentlich Heimat. Die suchen Ablenkung und Heimat. Und damit interessiert es sie nicht so viel, was in der Welt passiert, es interessiert sie viel mehr, was in ihrem unmittelbaren Umfeld passiert. Und da ist ja ein lokaler Fernsehsender sozusagen, den man auch empfangen kann auf YouTube zum Beispiel oder auf, den man auf Facebook sehen kann und wo man, den man auch hier unter www.hamburg1, also Hamburg ausgeschrieben, 1 mit einer 1.de, wo man den gucken kann, den Livestream. Das ist für die Leute so ein bisschen Heimat. Da machen wir von 6 bis 8, machen wir ganz normal Nachrichtenverkehr, Wetter, alles, was dazugehört. Und danach, ja, 8 Uhr, sind der Marco, der Moderator und ich, sitzen wir gemeinsam an einem Schreibtisch und haben als zum Beispiel alternatives Wetter. Das macht sehr viel Spaß anzugucken, weil wir haben nämlich nicht diesen Balken, den alle haben, der so durchläuft, wo dann draufsteht, welche Temperatur man gerade hat oder so, sondern nein, wir haben eine kleine Wolke, die wird handbeschrieben. Immer wenn die Temperatur steigt, dann schreiben wir das neu da drauf. Also mit ganz viel Liebe gemacht. Und da sprechen wir über alles Mögliche, wie man einfach so quatscht, was so heute los ist, was in Hamburg los ist, was in der Welt los ist, was die Promis so machen und alles das, was dazugehört. Da fallen uns neue Formatideen ein. Heute haben wir zum Beispiel über Alpaka-Wandern geredet. Wir hatten aber die Idee, dass wir auch eine Dating-Show unbedingt machen, weil Hamburg ist Single-Hauptstadt. Und da haben wir gedacht, machen wir irgendwas mit Dating, bringen Menschen zusammen und so. Und haben überlegt, wir schicken vielleicht einen Love-Coach nach draußen. Damit haben wir einen neuen Beruf erfunden, Love-Coach. Der geht mit einer Kontaktanzeige sozusagen nach draußen und sucht den richtigen Partner für diese Kontaktanzeige. Ach, wir haben viele bunte Ideen und wir machen viel Quatsch und wir lachen viel und so. Und da möchte ich allen sagen, guckt auch da gerne mal rein zwischen 8 und 9, am besten auf YouTube, ehrlich gesagt. YouTube Hamburg 1 eingeben, dann seht ihr das, da ist dann Livestream. Und da kann man auch viel Freude haben und da wirst du ja auch bald sein.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich werde da vorbeischneien und werde da hinkommen. Und heute Morgen hast du mich ja auch schon erwähnt, du hast heute Morgen Werbung gemacht für meine Show. Heute Abend, womit der Zuschauer oder Zuhörer dann auch weiß, wann wir diesen Podcast aufzeichnen, heute Abend spiele ich im Alma Hoppe. Und das hast du beworben, dafür danke ich dir sehr.
Ja, ich habe das beworben und wir haben sogar einen Short gemacht, also einen Kurzclip, den wir auch nochmal extra sozusagen reingestellt haben. Und den haben schon viele Leute geguckt.
Schön. Ja. Schön.
Leben kann so schön sein, es macht so Spaß, weil es so ist wie früher, weißt du? Hier ist keiner, der uns sagt, was wir zu tun haben, sondern hier machen wir einfach das, was wir, also wir machen das mit dem Herzen. Und es ist manchmal ein bisschen unprofessionell, gar keine Frage, es ist nicht wie Sat.1 oder wie RTL am Morgen oder so und das ist nicht nach genauem Ablaufplan, sondern da sind einfach zwei Jungs, die Bock haben, gute Laune zu verbreiten und die im Prinzip das Gleiche, was du machst abends, ja, die Leute mal rausbringen aus dem Stress, rausbringen aus den ganzen depressiven Nachrichten, rausbringen aus der ganzen Katastrophe und aus diesen ganzen Vorschriften und den Belehrungen und dem ganzen Zeug. Und das machen wir einfach. Jetzt im Moment noch ein Stündchen. Planung ist, dass wir das in Zukunft dann auch noch verlängern, diese Strecke. Und die Planung ist auch, dass wir das dann in Hamburg und in Berlin, also auch in Berlin ausstrahlen sozusagen. Das wird sehr lustig werden, dass wir sozusagen also als lineares Fernsehen Hamburg und Berlin machen. Und natürlich kann man es im Internet ja jetzt schon komplett überall sehen.
Wie schön. Und ich habe die Ehre, das ein oder andere Mal dabei sein zu dürfen. Das freut mich natürlich.
Und dann ist wieder dieses Schminkthema, weil morgens um 7.45 Uhr müsstest du ja hier sein. Ich würde nicht sagen, dass du da geschminkt sein musst. Da kannst du einfach als der Kai kommen.
Ja, ich muss mal sehen. Ich bin ja dann auch ein bisschen...
Du kannst es ist ja deine Entscheidung, was du machst, ob du als Kai kommst oder als K-Ray. Das ist ja deine Entscheidung.
Ja, also der Jörg hat mir neulich gesagt, der Jörg, ne, hat mir neulich gesagt, er findet das alles ja sehr schön, was ich mache und so, und ich höre ja immer, was Kollegen so sagen, aber er sagt, du hast den Weißclown nicht nötig, du schminkst dich zu viel. Und das gerade kommt, dieser Hinweis, den ich ja sehr ernst nehme, kommt gerade zu einer Zeit, wo ich gedacht habe, noch mehr. Weil was ich jetzt seit 20 Jahre nicht gemacht habe, ich klebe mir jetzt auch noch falsche Wimpern auf. Und ich mache das aus zwei Gründen. Der eine Grund, warum ich das mache, ist, weil ich glaube, dass man Kay Ray dann schon mal verzeihen kann, wenn er übers Ziel hinausschießt, weil es halt eine Kunstfigur ist, die immer auch übertreiben soll. Und auch Fehler, die darf auch Fehler machen. Und bei Kai ist es halt eben nicht so. Ich glaube, ich bin dann doch lieber in der Figur. Es soll immer stehen, dass... das nicht, also das ist eben Fantasiewesen, was so etwas sagt, was ich da so sage. Und damit meine ich, die Grenzen des guten Geschmacks, genauso wie die Grenzen des Sagbaren oder wie die Grenzen, ja, also das, die überschreite ich ja vielleicht mal manchmal auch.
Für mich bist du total in der Tradition des Hofnarrs. Der Hofnarr sieht ein bisschen lustig aus, aber er darf dem König mehr sagen als alle anderen. Und das ist genau deine Aufgabe eigentlich.
Ja, also ich sehe mich auch.
Hoch angesehener Mann übrigens, ganz wichtiger Mann am Hof, weil er hatte nämlich immer die Möglichkeit, so ein bisschen die Stimme des Volkes, die Stimmung im Volk sozusagen dem König so zu sagen, dass der König nicht persönlich beleidigt ist, weil es ja vom Hof nahe kommt.
Ja, und das ist ein schöner Titel, den du mir da jetzt verleihst. Und ich sehe es auch ein bisschen so. Und der zweite Grund aber für mein Make-up ist, ich mache das einfach gerne. Also das ist einfach, das dauert ja dann immer, momentan dauert das Make-up fast 2 Stunden. Aber ich mag es dann auch gerne, weil es auch eine Art von Kunst ist. Und wenn unsere Klimakleber erstmal wüssten, was das für eine große Kunst ist, dann würden die mir demnächst mit Hammern den Schädel einschlagen oder mich mit Essen beschmeißen, weil Kunst kann ja weg. Aber wo du gesagt hast, vorhin Sat.1 und RTL sind so professionell, jetzt bin ich gespannt. Ich gucke ja Promi-Boxen überhaupt nicht. Ich gucke das ja gar nicht. Also ich gucke nie Promi-Boxen. Und ich habe vorhin, weil ich dein Pamphlet gehört habe, habe ich vorhin einen Spot reingestellt. Und ich habe da 2 Freunde gesehen. Und ich kann wirklich sagen, Freunde, da sind nämlich 2 von den kleinen Menschen aufgetreten, mit denen ich in Flickflack auch gespielt habe. Die spielen da eine Fanfare. Und dann kommen da 2 Leute rein und mit denen habe ich in Flickflack gearbeitet. Ich hatte ja in Flickflack ein laufendes iPad-Stativ. Also da war ein zwergwüchsiger, kleinwüchsiger, wie heißen sie denn jetzt? Ein kleiner Mann. Und der ist reingekommen und der hatte immer einen Hut auf und da war mein iPad drauf. Und das war ein großer Spaß und diese Truppe ist total gut. Ja, die waren da bei diesen Promi-Boxen dabei, aber alles andere hat sich mir nicht erschlossen. Und schon gar nicht dein Wutanfall. Was war denn los?
Also, es ist so, dass wir gucken, ja, der Frank Buttermann und ich gucken zusammen, einfach weil wir auch da Spaß dran haben und so, weil wir das lustig finden, gucken wir zusammen das Sommerhaus der Stars. Eine Ansammlung von Vollpfosten und Menschen, die da Lust zu haben, da hinzugehen. Dann lasse ich jedem sozusagen offen, zu welcher Gruppe er sich hinzufügen möchte. Und die sind da in dem Haus auf engem Raum. Und das Besondere ist, ein Prominenter, und der bringt dann seinen Partner mit. In der heutigen Zeit ist es für uns zumindest schwer zu erkennen, wer und warum da prominent ist. Wir fragen uns immer, ne, wer ist das denn jetzt und warum? Und dann kommt die Erklärung, ja, den kennt man aus Temptation Island. In Wirklichkeit kennt nicht man den, sondern es kennen nur die Leute, die sowas gucken. Das ist eine Blase. Das ist genau wie die Grünen zum Beispiel. Eine klitzekleine Blase, die sich selbst aber für unfassbar wichtig und innovativ und toll und spannend hält. So, die sammeln sich also da ein. Und dann benehmen sie sich einfach kollektiv scheiße. Die behandeln ihre Partner wie Dreck, also wirklich durchgehend wie Dreck. Gibt es immer so 2, 3 Ausnahmen dabei, aber grundsätzlich mal behandeln sie ihre Partner wie Dreck. Dann sagen sie alle, das ist auch spannend, sie sagen alle zueinander Alter. Also, da sagen Männer zu Frauen und Frauen zu Männern sagen Alter. Und Schatz. Sie sagen immer Schatz, 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 Schatz. Und wenn du Schatz sagst, dann gucken alle hin, weil sie nicht wissen, welcher Schatz gemeint ist. Und die reden auch alle relativ gleich. So. Die müssen dann verschiedene Spiele absolvieren und so weiter. So. Dann kam es dazu, dass da eine Person war, die sich Valentina nennt. Diese Valentina mit W ist diejenige, die sich in Reality-Formaten am meisten scheiße benimmt. Sie war da mit ihrem Freund Chan, der mir bislang nicht bekannt war. Eigentlich ein netter, ruhiger Mensch, der sich von ihr alles gefallen lässt. Und dann fallen so Sätze wie, sagt sie zu Chan, zu ihrem Partner, ja, sagt sie, wenn du nicht das tust, was ich will, dann musst du deine ganzen Social-Media-Accounts löschen, weil den ganzen Ding hast du ja nur von mir. Also solche Sachen fallen da. Und naja, und dann gab es da ganz viel Zoff und so. Und dann hat die Bild-Zeitung sich überlegt, Mensch, wir machen Promi-Boxen, weil es ja Promi-Boxen nicht gibt. Wir nennen das Fame-Fight, was so ähnlich ist wie Promi-Boxen. Und da kann man dann, wenn man bei Bild Abonnent ist, für 5 €, ansonsten für 7 €, kann man dann diesen Kampf buchen und kann den online gucken. So weit, so gut, das war die Theorie. Dann wurden da 6, 7 Kämpfe angesetzt, wo eben so Menschen, die sich aus Reality-Formaten hassen, gegeneinander antreten. Und leider nicht Valentina zum Beispiel, dafür musste Chan antreten gegen Gigi, weil Gigi hat nämlich Chan geschubst und Valentina ist dazwischen gekommen in dem Format und dann wurden beide disqualifiziert und mussten dieses Sommerhaus der Stars verlassen. Großes Drama hin und her, dann kam, das war dieser große Fight. Naja, und dann haben Frank und ich uns da eingeloggt, haben da teuer Geld bezahlt und dann war das einfach eine richtige Scheißveranstaltung. Also der Schiedsrichter hat ständig die Sachen abgebrochen. Die Menschen, die er geboxt habe, also die ersten drei Kämpfe kannten wir gar nicht. Dann war zwischendurch plötzlich eine Pause. Dann war wirklich eine furchtbare Musik. Also auch so ganz große Klischee-Scheiße, wo jemand irgendwie wahrscheinlich gesagt hat, Alter, lass mich doch mal spielen, dann kriegen wir Fame zusammen und so. Ich weiß nicht genau, wie das, was da los war und wie das alles. Ich habe keine Ahnung. Dann war diese Veranstaltung insgesamt aber wirklich, muss man ehrlich sagen, war wirklich schlecht organisiert. Was gut war, das muss man auch sagen, Gigi hat dann gegen Chan gekämpft. Und Gigi hat wie ein wilder Straßenkämpfer auf ihn eingedroschen, aber Chan ist da stehen geblieben und hat dann am Ende, weil er eine bessere Kondition hatte, besser vorbereitet, hat er ihn weggehauen. Das Großmaul war weg, aber dafür hat wieder der Mann von Valentina, und das haben wir Valentina nicht gegönnt. Du siehst, das ist sehr komplex, das Ganze, und du kannst da auch nicht mehr einfach quer einsteigen. Und auf jeden Fall habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt, weil das so eine schlechte Veranstaltung war, weil wir 5 € bezahlt haben, man konnte sich nicht einloggen. Es war auch vor Ort anscheinend eine Katastrophe. Und dann frage ich mich wirklich bei solchen Veranstaltungen, kann man es nicht einfach handwerklich sauber machen? Denn Entertainment ist, und du wirst es bestätigen, zu 90% Handwerk und zu 10% ist es vielleicht richtiger Zeitpunkt, die richtigen Leute und Geniestreich. Aber auch 90% unserer aller Arbeit im Entertainment ist Handwerk. Und das haben die da einfach nicht in die Reihe gekriegt.
Kann ich unterschreiben. Das stimmt tatsächlich wirklich. Da fällt mir noch ein Format an. Ich gucke sowas tatsächlich auch nicht. Aber jetzt macht Olivia Jones ja Werbung für dieses Beichten-Format.
Promi-Büßen.
Da habe ich einmal reingeguckt. Das ist ja auch so hochdramatisch und so. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit nichts anfangen. Nichts gegen Olivia. Ja,
Frank und ich werden jetzt auch das gucken, weil wir haben unsere Zuschauer oder Zuhörer haben wir gefragt, was sollen wir gucken und was sollen wir besprechen, und haben die gesagt, wir sollen das Promi-Büßen gucken. Das bringt mich so langsam in die Gelegenheit, dass ich zu allem dem, wozu Roberto Blanco 1000 Mal in seinem Leben gekommen ist, gar nicht mehr komme, weil ich ständig diese Sendung gucken muss und dann völlig erschlagen bin und nicht mehr in der Lage bin. und das geht meiner Frau übrigens genauso. Insofern sind wir da partnerschaftlich, auch da sind wir vereint in dem Schicksal. Beim Promi-Büßen geht es darum, dass man besonderes peinliche Gestalten aus diesen Reality-Formaten nimmt und dass denen man sozusagen vorhält, wie scheiße sie sich benommen haben. Und da sind wirklich welche dabei, die sich wirklich richtig scheiße benommen haben. Und Olivia Jones sitzt dann da und sozusagen in diesem, also erstmal sind die alle zusammen in so einem Haus, da müssen sie Spiele machen, die ihnen, wo sie Angst vor haben, und dann schreien sie rum und so. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass dann einer von denen immer in jeder Sendung in so einen Raum muss. Da sitzt dann Olivia Jones und die führt dann demjenigen vor seine ganzen Verfehlungen. Ernsthaft, sag mal, Alter, hast du einen Knall? Was du da gesagt hast, ist total frauenfeindlich. Oder hast du einen Knall? Wie behandelst du denn andere Menschen oder sowas? Also sie sagt das schon sehr, sehr direkt. Und da ist auch die Beziehung ein bisschen zu dir. Was ich nicht verstehe, ist, warum da nicht der Typ hinter Olivia Jones sitzt. Weil ich kenne den und ich wollte mal eine Talkshow mit dem machen, weil der ist wirklich super. Der ist intellektuell extrem auf der Höhe, der kann super sprechen, der hat große Emotionen und Empathie. Der hat eigentlich alles, was man braucht, um ein guter, sagen wir mal, so ein Talker zu sein. Und er könnte das ganz ernst machen, aber dadurch, dass es Olivia Jones ist, völlig aufgestylt, aufgebrezelt bis zum Gehtnichts mehr, ist es so wie, als ob so eine anonyme Kunstfigur dir was vorwirft, und das nimmst du natürlich nicht so ernst, als wenn ein Mensch vor dir sitzt, der das wirklich ernst meint. Und deswegen verstehe ich an dem Format nur eins nicht: Warum macht das jemand, der maskiert ist? Das müsste jemand machen, die Figur hinter Olivia Jones sozusagen, ist dafür Bombe geeignet, ist die beste Wahl. Und das sieht man auch in den Kommentaren, die er dann zu den Leuten gibt und wie ehrlich und straight das ist. Aber es ist leider Olivia Jones.
Ja, also das ist etwas, womit ich auch tatsächlich ja dann hadern würde. Du merkst ja, wie ich auch mit dem Make-up immer hader. Also bei Olivia verstehe ich das ja, dass sie dann sagt, nee, ich bin ja die Figur, die ich dann in meinem Job bin und so. Also dann würde ich eher sagen, ne, obwohl ich Oliver ja sehr schätze, dann würde ich aber eher sagen, dann müsste es halt jemand, da fällt mir wieder Schlingensief zu ein, der sagt, das Fernsehen muss viel ehrlicher und gemeiner sein. Dann müsste es wirklich so eine Instanz sein, so jemand, den man kennt, aber der eben nicht mit Make-up und mit so da sitzt, sondern dass der eben auch ein hartes Urteil fällt. Weil so ist es tatsächlich, es ist genau das, du bist ein kluger Mann. Es ist tatsächlich wirklich genauso, dadurch, dass da diese Figur sitzt, nimmt man das Ganze auch nicht so ernst. Schon auch, da müsste ja eine trockene Instanz sitzen. Ich wüsste gar nicht, wer mir da jetzt, Jens Rieber.
Oder, aber ganz ehrlich, also es könnte jemand sein, der zum Beispiel tatsächlich jemand, der sich damit richtig auskennt, also ein Psychologe, den ich damit auch groß mache für andere Formate, jetzt mal fernsehstrategisch gedacht. Oder aber eben, man eröffnet Olivia Jones einen zweiten Kommunikationskanal, was er vielleicht gar nicht will. Das ist ja auch total okay, aber sagt, pass auf, bewusst machen wir das so. Und wir machen eins, da ist Olivia Jones, die sagt irgendwas, aber dann kommt die wahre Person, die echte Person in ihrer normalen Kleidung.
Das ist ja ein geiler Kunst. Ja, das würde ich auch sagen.
Und sagt dann, pass auf, und jetzt sage ich dir mal uns unter Menschen, ohne Kunstfigur, ich sag dir mal die Wahrheit.
Ja, das ist ein toller Spin.
Also es hätte, ne, aber wie gesagt, es ist ja, das Format ist, wie das Format ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch unterhaltsam ist, weil viele Leute sind schon auch, also viele Leute aus dieser Blase, wir reden immer nur über eine Blase, sind dann auch über diese Menschen, die da sind, schwer genervt.
Du bist ja tatsächlich ein Medienprofi. Das ist eine super Idee, Olivia Jones erst einzusetzen und dann zu sagen, so, damit hast du jetzt nicht gerechnet, wir beiden reden jetzt mal Tacheles und ich ohne ja. Make-up, von Mensch zu Mensch. Ja. Das finde ich total toll. Das würde dieses Format auch total aufwerten.
Absolut, 100%. Würde ich auch sofort so machen. Aber ich mache es ja nicht. Ich mache ja lieber eins, ich mache ja lieber Quatsch. Morgens um 8 bis 9 auf Hamburg 1.
Ich soll dir schöne Grüße ausrichten von André Siering. Der wird dir jetzt nicht sagen. Der André Siering ist ein Fan von mir. Manchmal trete ich irgendwo auf und dann habe ich André 4 Tage hintereinander in der Show sitzen. Es ist total witzig, wenn ich irgendwo auftrete und ich gucke in der erste, zweite, dritte Reihe und da sitzt wieder André, dann kann ich eigentlich die nächsten Tage einplanen, da sitzt der auch. Also der Rekord ist bei 4 Orten hintereinander. Aber am 4. Ort habe ich gedacht, da hinten sitzt schon wieder ein dicker Mann. Aber das kann ja nicht alle dicken Männer sind André. Und dann gucke ich und da ist ja das wieder. Und der ist.
Also ich muss mal sagen, ich kenne André. André Siering ist bei Facebook mit mir befreundet. Ach, und er hat als Titelbild ein Bild, wo er mit dir zusammen drauf ist.
Ach, das habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich.
Ja.
Und der hat mir gesagt, ich war nämlich in Naumburg im Turbinenhaus, glaube ich, so heißt das. Womit ich will jetzt nicht noch ein Riesenthema aufmachen, aber das war total toll, dahin zu fahren. Der Techniker kam schon raus mit einem breiten Lächeln und sagte, schön, dass ihr da seid, der Kaffee ist fertig. Also das haben wir ja tatsächlich wirklich selten. Und es war ein ganz toller Abend mit einem super professionellen Team, einem ganz fantastischen Haus. Und natürlich sind die Ostdeutschen eben auch wirklich ein bisschen kritischer. Ich will jetzt nicht sagen dümmer oder schlauer oder sonst irgendwas. Die sind einfach alle ein bisschen kritischer. Und im Zweifel lachen die auch mit, bevor die alles auf den Prüfstand stellen. Außer natürlich unsere Regierung, die steht bei denen sehr schwer auf dem Prüfstand. Und auch zu Recht. Und André war auch da. Und dann kam ich und haben wir nach der Show kurz gesprochen. Und dann hat André gesagt, ja, ich komme ja das nächste Mal in die Kasematten und da will ich Boris sehen. Also ich kann ja nicht über den befehlen, aber der hat da kein Ausgangsverbot. Der hat da zu sein, weil ich will ihn begrüßen. Das richte ich hiermit aus.
Ja.
Der nächste Abend in der Kasematte ist am 30. November. Und ich hoffe, du bist da.
Selbstverständlich, ich muss ja die Tür machen. Das wissen ja die meisten Leute nicht. Aber ja, eigentlich bin ich nur da, um die Tür zu machen. Um unsere Freunde hereinzulassen, und jeder, der da war, weiß, wie das ist. Ich kontrolliere, ich bin die härteste Tür Europas wahrscheinlich, der Welt wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich bin der Türexperte, ich bin das lebende Vorbild aller Türsteher. Und dann kontrolliere ich die Gäste messerscharf, dann probiere ich rauszukriegen, wie es ihnen gerade so geht. Und dann darf ich immer am Anfang dich ankündigen. Und da freue ich mich drauf.
Und die Leute sind immer total aufgewärmt, wenn du sie reinlässt. Und das ist immer wirklich toll. Und deine Ankündigung, du findest immer so liebe Worte für mich. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Das schmeichelt mir sehr. Und jetzt demnächst haben wir es dann auch noch in einem neuen Haus anscheinend. Weil ja der Marco Feuer, der Besitzer von der Kasematte, der hat ja umgebaut und er hat gesagt, am 30. wird es fertig sein. Das heißt, wir werden mehr Platz haben, wir werden eine schönere Bühne haben, viel mehr Technik und bessere Technik. Und wir haben auch neue Leute für den Ton, über die ich mich sehr freue. Und ja, insofern sehen wir alle dem 30. November entgegen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und für die Zuhörer, es gibt auch noch Karten. Und da muss ich wieder mal einen kleinen Tipp noch geben. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn man Karten bestellt über meinen Shop und meinen Shop findet man entweder über meine Website oder unter www.hausgewildert.de. Da findet man die Tickets zu einem normalen Preis. Wenn man das nämlich bei Eventim eingibt, kosten die Tickets ich weiß nicht, 6, 7 Euro pro Ticket mehr. Also das finde ich schon zufällig aufgefallen. Das, ja, nur mal so als Tipp für die Zuhörer.
Die sollen ja auch Geld verdienen, das ist ja okay, aber wenn es eine Alternative gibt, das ist ja wie wenn ich eine, also früher war es zum Beispiel so, wenn du bei einem Konzert bist von einem Künstler, dann konntest du da auch immer seine Platten kaufen. Und die Platten waren auf dem Konzert des Künstlers immer günstiger als im Plattenladen, weil ja der Plattenladen nichts verdienen muss. Wenn das allerdings im Plattenladen ist, ist es auch gerechtfertigt, dass der Plattenladen verdient, weil die sollen ja etwas verdienen. Da steht ja jemand, der dich berät und verkauft. So. Und das ist ja bei dir ganz genauso. Wenn Eventim sich drum kümmert und wenn sie das organisieren und wenn da Menschen sind, die irgendwas einprogrammieren müssen, dann sollen sie auch Geld dafür kriegen.
Ja, aber Moment, aber da muss ich eingrätschen, weil der Ticketshop, den ich habe, der ist bei Eventim eingerichtet. Der heißt Eventim Lite. Und das heißt, die drücken eigentlich nur einen Knopf und übernehmen die Daten, die ich selber angelegt habe.
Ja, aber sie haben ja dieses System entwickelt für ganz teuer Geld mit diesem Computer-Inder zusammen. Haben sie dieses System entwickelt. Und das müssen sie, das muss einfach abgezahlt werden. Ich probiere nur gerade an Eventim was Gutes sozusagen dran zu lassen, weil wir wollen ja auch nicht, dass sie uns scheiße finden. Wir wollen ja auch, dass sie uns gut finden und bewerben zum Beispiel.
Ich finde auch Eventim toll. So ist das nicht. Ich gebe ja nur die Tipps. Also.
Ja, aber es ist eben einfach. Direktvertrieb, guck mal, wir machen ein anderes Beispiel. Der Apfel im Laden kostet einen Cent, beim Bauern kostet er nur einen halben Cent. Weil du es direkt vom Baum mehr oder minder selber pflückst. So ist es.
Ja, meine Lippen sind verschlossen. Ich sage nichts mehr. Und ich nehme einen guten Gedanken mit, die Schlange K.
Ja, das ist schön. Die Schlange K jetzt auch in Schwarz. Ich wünsche dir eine hervorragende Woche. Ich wünsche dir alles Liebe und wie sagt man so schön, wir bleiben in Kontakt.
Ja, das tun wir. Ne? Okay, tschüss. Tschüss. Kein Buchtipp, kein nix. Ne? Wir sagen jetzt trotzdem tschüss, wir haben keine Buchtipps, wir haben hart gearbeitet.
Ja.
Tschüss. Tschüss.